Also wenn wir zwei müssten vor Gericht erscheinen, kämen wir wahrscheinlich sicher pünktlich, vielleicht eh noch ein bisschen zu früh an. Andere sehen das nicht so streng, kommen mal verspätet oder gar nicht an eine Gerichtsverhandlung, wie der Beschuldigte in unserem heutigen Fall. Willkommen bei der dritten Gewalt, einem Justizpodcast von der Republik. Ich bin der Boas Ruh und bei mir ist wie immer die langjährige Gerichtsreporterin Brigitte Jolliman. Der junge Mann, der sich vor Gericht verantworten musste, der ist einfach nicht aufgetaucht. Der Termin musste verschoben werden. Beim zweiten Anlauf ist er dann gekommen, aber musste von der Polizei ins Saal geführt werden. Was wird ihm denn vorgeworfen, Brigitte?
Es wird ihm etwas Schlimmes vorgeworfen, konkret schwere Körperverletzung. Er soll an der Seepromenade von Zürich, der Stadt Zürich, einem ihm völlig unbekannten, gleichaltrigen jungen Mann einen sehr heftigen Faustschlag gegen das Gesicht versetzt haben. Und sein Opfer hat eine Brille getragen. Und der heftig unerwartete Faustschlag hat dazu geführt, dass du Brüllensplitter, dass es zu ganz schweren Gesichtsverletzungen kommst, ganz in der Nähe vom Auge. Also das Opfer musste sofort noch in der gleichen Nacht lang operiert werden und kann wirklich von Glück reden, dass er nicht sein Augenlicht verloren hat.
Mhm. Wir schauen uns den verhängnisvollen Abend genauer an. Es war ein Abend im Mai 2017. Du hast gesagt, an der Zürcher Seepromenade, also dort irgendwo zwischen dem Bellevue und dem Zürichhorn, beim Utok geht zu. Was ist dort genau passiert?
Es war eigentlich eine Ausgangssituation, wie so oft an lauen, schönen Sommernächten. Also wer in Zürich wohnt, der kennt die Szene bestens. Ganz viele Leute, sehr viele Leute, massenhaft Leute verbringen die ganze Nacht am Seeufer, darunter auch viele junge Menschen, Jugendliche, die sich dort treffen mit Kolleginnen und Kollegen. Meistens ist sehr viel Alkohol im Spiel und je länger Nacht wird, desto höher steigt der Alkoholpegel. Und das führt leider nicht nur in Einzelfällen zu sehr groben, hässlichen Auseinandersetzungen. Und in dem konkreten Fall, wo wir jetzt darüber reden, ist eben haargenau das passiert. Es sind zwei Gruppen von jungen Menschen aufeinander prallt, aufeinander gestoßen aus einem absoluten nichtigen, lächerlichen Grund. Und zwar hat bei der einen Gruppe von Jugendlichen hat eine Frau ein kleines Hündchen dabei gehabt. Und Leute aus der zweiten Gruppe wollten das Hündchen streicheln, was die Hundebesitzerin nicht wollte. Und es klingt wirklich absurd, aber genau das war am Schluss der Grund, dass beide Gruppen übereinander hergefallen sind und dass es zu einer richtigen, veritablen Schlägerei gekommen ist.
Also die Füße sind geflogen, die beiden Gruppen haben sich ineinander verkeilt.
Genau, und jetzt müssen wir noch eine dritte Gruppe ins Spiel bringen, von der haben wir bisher nicht geredet. Es ist nämlich noch 19-jährige Lehrling auf dem Bänkli gesessen, ganz in der Nähe von dieser Schlägerei und hat das völlig entsetzt und fassungslos mitverfolgt und zugeschaut, wie da einfach junge Leute aufeinander losgehen. Er ist auch mit Kollegen auf dem Bänkli gesessen und er hat dann entschieden, dass er nicht einfach tatenlos zuschauen kann und hat probiert, den Streit zu schlichten.
Wie hat er reagiert?
Er ist aufgestanden und ist zu einem von diesen Schlägern gegangen und hat ihm gesagt, hey Bruder, hör doch auf, es gibt doch keinen Grund zu streiten, sind wir doch friedlich, hör auf mit schlagen.
Das sind seine Worte gewesen.
So, das hat er mir später so erzählt, dass er sehr freundlich und sehr beschwichtigend auf einen von den Schlägern zugegangen ist und dann hat er denkt, dass seine Intervention tatsächlich erfolgreich war. Weil der Schläger hat abgelassen vom Dreinschlagen, von dem, was er gerade dran war, zu machen, und hat sich entfernt von der Schlägerei. Und unser Lehrling, der da geschlichtet hat und hat Frieden bringen wollte, hat schon gedacht, ah, sehr gut, jetzt ist es gelungen, ich kann zurück zu meinen Kollegen, hat sich umgedreht und ist in Richtung vom Bänkli gelaufen, wo seine Kollegen auf ihn gewartet haben. Und dann, so erzählt er das, trifft ihn völlig unerwartet, unvermittelt, von hinten seitlich ein heftiger Faustschlag, wo eben seine Brille sofort zertrümmert hat, wo die Splitter vom Brillenglas tief ins Gesicht reingegraben haben, bis auf die Knochen, hat es später geheissen. Und er hat dann natürlich nichts mehr gesehen. Er hat auch den Täter nicht gesehen, weil der Angriff ist von hinten gekommen. Und er hat nicht gesehen, wie genau der Faustschlag kam. Er hat einfach gemerkt, seitlich kommt die Faust. Sofort hat sein Auge verblüht, er musste das Auge zuhalten. Und nachher konnte er nichts mehr anders machen, als sich von den Kollegen ins Spital bringen lassen.
Brigitte, wir sind ja beide zu dieser Zeit, wo das passiert ist, im Jahr 2017 auch häufig dort beim Zürcher Seebecken, beim UTOG, gewesen. Wir haben beide bei der NZZ gearbeitet. Hast du das einmal auch beobachtet, so eine Szenerie?
Ehrlich gesagt, ich bin dem ganz bewusst aus dem Weg gegangen. Mir ist das schon früher unheimlich gewesen, vor allem, wenn es eben später ein Abend geworden ist, wenn es dunkel geworden ist, weil ich gemerkt habe, wie da Massen sich um das Seebecken bewegen. Und vor allem, wenn ich gesehen habe, wie viel Alkohol die Gruppen mit sich tragen. Das habe ich nicht gern. Das macht mir Angst. Das gebe ich ehrlich zu. Und ich habe das generell als eine gefährliche Ausgangslage empfunden. Das liegt sicher auch daran, dass ich ja seit sehr vielen Jahren und Jahrzehnten Kontakt habe mit der Strafverfolgungsbehörde. Und das ist immer wieder ein Thema in der Stadt Zürich, dass das ganz ein heikler Brennpunkt ist an dem Seebecken und für die Polizei und für die Staatsanwaltschaften, vor allem in den Sommermonaten, einen riesigen zusätzlichen Aufwand bedeutet, weil einfach zu viel passiert dort.
Mhm. Ja, und der Alkohol ist sicher ein verschärfender Faktor gerade dort. Bei mir war es ein bisschen anders gewesen. Ich musste häufig am Abend arbeiten, gerade auch speziell am Samstagabend. Und der Arbeitsort ist direkt dort unmittelbar neben dem Auto gegeben. Und ich habe es schon auch ein paar Mal beobachtet, die Tumult, Eskalationen. Am schlimmsten ist es eigentlich einmal gewesen, in einer Nacht auf den Ostersonntag im Jahr 2019. Ich hatte dort Sportschicht und bin nachher noch auf dem Sechseleutenplatz in einem Kaffee gehockt. Und irgendwann kurz vor Mitternacht haben sich auf dem Platz Szenen abgespielt, die mich ja fast an einen Bandenkrieg erinnert hat. Also es hat Gruppen von Jugendlichen, wo die Polizei angegriffen hat, mit Flaschen, Steine geworfen. Es hat Container gebrannt und die Polizei hat mit Tränengasgeschoss reagiert. Eines von diesen Geschossen ist dann unglücklicherweise beim Eingang vom Kaffee gelandet und jemand von unserer Gruppe hat eine volle Ladung Tränengas abbekommen. Das war auch recht heftig.
Ja, ich kann mich gut erinnern an die Szene, die du schilderst, Boas. Ich würde sagen, das war wie ein Tiefpunkt, was so das nächtliche Treiben rund um Seebecken in den Sommermonaten betrifft. Und die Polizei hat dann auch reagiert darauf. Es hat auch politische Vorstösse gegeben, wo es geheißen, das können wir nicht mehr länger dulden. Und da kann man ja nicht mehr sicher sein am See. Und man will das nicht. Also, wir wollen die Gewalt und die Vandalenakt nicht rund um Seebecken. Wegen dem hat man sogar vorübergehend Videokameras installiert. Und vor allem ist die Polizeipräsenz massiv erhöht worden. Eben vor allem in den lauen Sommernächten eigentlich rund ums ganze Seebecken. Was
ich kann mich erinnern, die Kameras, die hat man dann einmal gesehen. Es ist gerade nach dem Osterwochenende, wo ich dabei war, sind die installiert worden. Dann hat einfach mehr Überwachung gegeben.
Ich habe die Kameras nie so wahrgenommen, weil ich finde generell, dass es in der Stadt Zürich extrem viele Kameras hat. Also auch an unserem neuen gemeinsamen Arbeitsplatz, Boas. Ich meine, die Langstrasse, da wimmelt es nur so von Überwachungskamera. Ich finde das eigentlich traurig. Ich hoffe, ja, dass das nicht weiter zunimmt. Und ich habe jetzt den Eindruck, dass sich die Situation rund um Seebecken eher ein bisschen entschärft hat. Also es ist ja zum Glück nicht mehr zu so massiven Ausschreitungen gekommen, dass man muss Tränengas einsetzen. Aber es ist doch jeden Sommer wieder ein Thema und es kommt jeden Sommer wieder zu gewalttätigen Vorfällen am Seebecken. Und ganz ehrlich gesagt, ich gehe dauernd an Strafprozesse und Gerichtsfälle, wo irgendetwas passiert ist in einer lauen Sommernacht am Zürcher Seebecken.
Unsere Geschichte spielt noch ein bisschen vorher, also auch noch vor der Installation von diesen Kameras. Wie hat man denn da eigentlich den mutmasslichen Täter identifizieren können?
Das war gar nicht so einfach und auch ein bisschen ein glücklicher Zufall. Aber wir müssen uns vorstellen, es waren ja wie drei Gruppen involviert gewesen. Also zwei, die miteinander geschlägelt haben.
Die haben angefangen.
Die haben angefangen. Und dann haben wir das Opfer, wo der schlimme Faustschlag bekommt. Und er war ja zum Glück in Begleitung von Kollegen. Und all die Kollegen haben natürlich Aussagen gemacht zu diesen Ereignissen. Auch das Opfer selber hat Aussagen gemacht. Nur hat er, der Lehrling, natürlich nicht gesehen, wer jetzt konkret von hinten ihm den Faustschlag versetzt hat. Aber einer von seinen Kollegen, der vom Bänkli war, hat später der Strafverfolgungsbehörde gesagt, ich habe das genau gesehen und ich habe gesehen, welcher junger Mann das war, der den Faustschlag versetzt hat. Und er hat den Täter später auch identifizieren im Strafverfahren. Und was noch wichtig ist, genau, ich meine, die haben sich ja alle nicht gekannt. Und wie sie aber nach dem Faustschlag haben die drei Gruppen noch so kurz geredet miteinander, während das Opfer sich das blutende Auge zugehabt hat. Und dort ist offenbar der Name gefallen von dem, der den Faustschlag versetzt hat. Und so hat man können mit der Zeit, also nach dem Ereignis, den jungen Mann finden, der dann verdächtigt worden ist, dass er der Schläger ist.
Mhm. Er hat sich dann müssen vor Gericht verantworten, vor einem Bezirksgericht Zürich zuerst. Dort hat er den ersten Termin sausen lassen. Hat das eigentlich Konsequenzen, wenn jemand einfach nicht auftaucht?
Beim ersten Mal nicht. Also dort ist man relativ nachsichtig. Aber weil dann das Gericht schon gemerkt hat, dass das ein unzuverlässiger Beschuldigter ist, ist man gewarnt gewesen. Also in der Regel tut man dann einen zweiten Prozesstermin ansetzen. Und um sicherzustellen, dass es dann wirklich kommt, hat man offenbar die Polizei informiert und dafür gesorgt, dass er polizeilich in den Saal geführt wird. Beides zusammen ist eher ungewöhnlich. Also das ist überhaupt nicht alltäglich bei einem Strafprozess. Also erstens, dass jemand oft unentschuldigt nicht auftaucht und zweitens, dass man beim zweiten Mal noch muss polizeilich zugeführt werden. Also ich möchte das niemandem empfehlen, der sich von einem Strafgericht verantworten muss. Das macht keinen guten Eindruck, wenn man sich derart foutiert und die Aufarbeitung von so einem Vorfall.
Dann muss die Polizei die Heiko abholen und zum Gericht führen.
Ja, das ist ja auch nicht sehr angenehm. Mhm. Aber unsere junge Beschuldigte hat sich für das entschieden.
Ja, ja. Bei dem Wiederholungstermin, der dann angesetzt worden ist, ist er verurteilt worden wegen schwerer Körperverletzung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Wie hat er auf das Urteil reagiert?
Ich kann das nur erzählen, weil mir das Leute so berichtet haben, die im Prozess anwesend sind. Ich bin erst bei der zweiten Runde vor Obergericht ihm begegnet. Aber wir haben verschiedene Leute, die damals mit im Saal gesessen sind, wo das Urteil verkündet wurde, ist geschildert, wie der frisch Verurteilte wirklich noch während der Urteilsverkündigung quasi ausgeflippt ist und sogar der Gerichtsvorsitzende beschimpft hat. Also, er muss richtig ausfällig geworden sein. Das hilft ihm nicht weiter. Es hätte mir jetzt auch nicht mehr Ärger gebracht, aber ja, das ist jetzt nicht das Benehmen, das dann wahrscheinlich für sehr viel Goodwill sorgt beim Gericht. Aber er ist wahrscheinlich darum ausgeflippt, weil er schon vom Bezirksgericht einen klaren Freispruch verlangt hat. Und es war dann offensichtlich gewesen, dass er den Fall wird weiterziehen wird. Und so war es auch gewesen. Er hat die Verurteilung vor das Zürcher Obergericht gezogen.
Und dort bist du dann auch dabei gewesen. Dort hast du das Ganze selber beobachtet. Wie ist das hier abgelaufen?
Ja, es ist auch ein bisschen ungewöhnliche Situation gewesen. Wir sind alle dort gewesen. Der Verurteilte hat inzwischen seinen Verteidiger gewechselt. Und wir sind dort gewesen im Saal und haben gewartet und er ist einfach nicht gekommen. Und es ist schon, ja, zur Diskussion gestanden. Tun wir es jetzt abbrechen? Neu ansetzen? Was machen wir? Tun wir gleich verhandeln, weil der Verteidiger ja da ist? Und dann tatsächlich, mit einer halben Stunde Verspätung, trifft der Beschuldigte doch noch ein. Ist neben seinem Verteidiger gesessen und hat, das hat mich in einer Stunde, hat dann ganz brav und sehr anständig Fragen vom Gerichtspräsident beantwortet.
Mhm. Was sagt er denn zu dieser Nacht? Also er war nicht einverstanden mit der Verurteilung. Sagt er denn, es muss einfach nicht so hart bestraft werden? Oder sagt er, ist es gar nicht gewesen?
Eigentlich sagt er wie beides. Aber sein Hauptpunkt, also was er in erster Linie sagt, ist, er sei es gar nicht gewesen. Er wüsste gar nicht, wo er in dieser Nacht war. Also er stellt eigentlich nur schon in Abrede, dass er dort, wo die Schlägerei passiert ist, überhaupt vor Ort war. Er sagt, er könne sich nicht erinnern, wo er in dieser Nacht sei. Und was ich besonders seltsam fand, er hat dann vor Gericht gesagt, also, aber wenn er jemanden geschlagen hätte, an das könne er sich sicher erinnern. Also darum kann es nicht sein, weil er hat null Erinnerungen daran, irgendjemanden geschlagen zu haben. Das ist seine erste Haltung und darum will er einen vollumfänglichen Freispruch. Und der Verteidiger hat dann noch einen Eventualantrag gestellt und gesagt, also wenn das Gericht zu einem anderen Entschluss kommt und findet doch, es ist hieb- und stichfest erwiesen, dass der junge Mann den Fußschlag gemacht hat, dann soll man ihn wenigstens nur wegen einfacher Körperverletzung verurteilen, sicher nicht wegen einer schweren Körperverletzung.
Und auf der anderen Seite hat es die Zeugenaussagen von den Beteiligten, nicht vom Lehrling selber, weil der hat es ja nicht selber gesehen, sondern die anderen, die rundherum gestanden sind. Der Lehrling, ist er dann auch dabei gewesen bei dieser Gerichtsverhandlung?
Das Opfer von dem Fußschlag hat sich das nicht zutraut, die direkte Konfrontation mit dem Täter. Er ist weder vom Bezirksgericht noch vom Obergericht auftreten. Ich habe ihn später nach dem Obergerichtsprozess getroffen zu einem Gespräch, weil ich einfach wollte wissen, warum er das gemacht hat, also warum er sich entschieden hat, schlichtend in einen Streit einzugreifen und auch, wie es ihm geht, wie es ihm seither geht und wie er das ganze Strafverfahren erlebt hat. Das kommt halt nur am Rand zu Wort bei einem Strafprozess. Dort sind wir sehr stark auf den Täter fokussiert. Also herauszufinden, A, ist es überhaupt gewesen, kann man das beweisen? Und B, wenn wir überzeugt sind, doch, das ist er gewesen, dann muss man noch abwägen, ist es jetzt eine einfache Körperverletzung, ist es eine schwere und eben, und wie hart soll er bestraft werden. Es geht dann sehr viel darum, wie bestraft man jemanden und nur am Rand, wie geht es um Opfer. Und das habe ich ein bisschen erfahren, indem ich das Opfer später zu einem Gespräch getroffen habe.
Was hat er dir erzählt? Wie hat er das Ganze erlebt?
Es ist ein sehr berührendes Gespräch. Ich werde das nie vergessen, weil so ein ruhiger, friedlicher, zurückhaltender junger Mann neben mir gesessen ist oder mir gegenüber. Und er hat mir gesagt, dass das einfach seine Lebensauffassung ist, seine Lebensphilosophie, dass man doch soll und muss und kann friedlich miteinander umgehen und dass es einfach nicht ausgehalten hat, zu schauen, wie da zwei Gruppen aus einem absolut unsinnigen Grund aufeinander losgehen. Er hat sich wie verpflichtet gefühlt, einfach wieder Frieden zu stiften und die beiden Gruppen auseinanderzubringen. Und er hat mir dann auch gesagt, im Nachhinein haben ihm seine Kollegen und auch Mutter gesagt, dass sie ja völlig naiv, wie er nur auf so eine Idee kommen kann. Aber es ist so tief in ihm innen gesessen, dass man da nicht einfach tatenlos zuschauen kann, wenn so etwas passiert. Heute würde er es ziemlich sicher nicht mehr machen. Das hat er mir auch gesagt im Gespräch. Also er hat seine Lehre daraus gezogen. Er hat eine schwere Verletzung erlebt durch sein Eingreifen. Er hat eine bleibende Narbe, eine grosse Narbe im Gesicht, die wird bleiben. Es ist zum Teil der Ärztebericht von einer entstellenden Narbe gedreht. Er hat eine lange, schwere Operation gehabt. Also, es ist wirklich nicht banal, was für ihn Konsequenzen gewesen sind. Und das ist übrigens auch der Grund, warum beide Gerichtsinstanzen von einer schweren Körperverletzung ausgehen. Der Verteidiger vom Täter hat gesagt, ja, da ist ja alles gut, jetzt keine bleibenden Schäden. Aber nicht zuletzt wegen dieser bleibenden, entstellenden Narbe geht man strafrechtlich von einer schweren Körperverletzung aus. Und die wird er tragen. Die wird er tragen, wahrscheinlich sein Leben lang. Aber im Gespräch mit mir hat er gesagt, ja, die Narbe bleibt. Er wird auch angesprochen darauf, was da passiert ist. Und inzwischen fällt es ihm leichter, zu erzählen, was er erlebt hat. Das hat er am Anfang fast nicht können, aber jetzt kann er es. Er hat Distanz gefunden. Aber eben, er sagt, eingreifen würde er heute nur noch, wenn es quasi um Leben und Tod geht. Also wenn er konfrontiert ist mit einer Situation, wo jemand ja, um sein Leben bangt, dann würde er sich vielleicht noch einmal einschalten.
Ja, es ist eine schwierige Situation. Man kann es auf verschiedene Arten anschauen. Also man kann sagen, der war irgendwie naiv, dumm, dass er da einfach so unüberlegt dazwischen geht. Oder man kann sagen, er war mutig, hat sie viel Courage gezeigt. Endlich ist jemand nicht gleichgültig. Ja.
Ich weiss nicht, wie es dir geht, Boas. Ich habe das Gefühl, ich muss mir so Gedanken regelmäßig machen. Also auch, wenn ich jetzt nicht an so drastische Situationen hinlaufe, wo wirklich zwei Gruppen miteinander schlägeln. Aber so oft, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, treffe ich auf Situationen, wo ich mir überlege, muss ich jetzt eingreifen, muss ich jetzt intervenieren, sollte ich jetzt mit jemandem reden, ist das eine bedrohliche Situation? Und ich bin sehr oft überfordert damit. Ich denke jetzt, was die Ausgangslage am Zürcher Seebecken betrifft, da würden jetzt Polizeien ganz klar sagen, es ist zu gefährlich einzugreifen. Vermutlich hätte man die Polizei rufen müssen. Aber interessanterweise haben unsere Leserinnen und Leser, die ich darüber geschrieben habe, über den Fall, sehr positiv und anerkennend über den jungen Mann, über den Lehrling geschrieben und sich geäussert, der den Mut hatte und Zivilcourage, einfach nicht passiv da zu sitzen und etwas zu probieren. Das hat ein sehr positives Echo ausgelöst und mich hat auch berührt, wie viele Leute eigene Situationen geschildert haben, dass sie ja auch in ähnlichen Situationen sich befunden haben und entweder probiert haben, sich einzumischen oder es nicht getraut haben. Aber unser Lehrling, der das gemacht hat, ist auf eine sehr grosse Anerkennung gestossen.
Mhm. Ja, ich glaube, auch etwas zu machen, ist wahrscheinlich richtig in diesem Fall. Ob man eingreift in so eine grosse Gruppe, die unter Alkoholeinfluss steht, jetzt im Nachhinein betrachtet, ist wahrscheinlich nicht die Idealreaktion gewesen, aber nicht einfach unbeteiligt weiterlaufen. Irgendwie ja, habe ich da auch das Gefühl, das ist irgendwie schön, dass jemand sich kümmert.
Es war eine sehr positive Begegnung mit dem jungen Mann und ich bin sehr beeindruckt, weil es ist jetzt nicht ein muskulöser, starker Mann, es ist jetzt nicht jemand, der rein durch seine physische Erscheinungsweise könnte sich Respekt verschaffen. Er hat es wirklich probiert, mit freundlichen, versöhnlichen Worten. Und ja, es ist ihm in einem ersten Moment gelungen, aber was dann nachher passiert ist, ja, mit dem hätte er wahrscheinlich auch nicht müssen rechnen. Ja. Aber es zeigt einmal mehr, wie gefährlich das ist, eben spät in der Nacht und in einer Umgebung, wo man auch immer damit rechnen muss, dass sehr viel Alkohol im Spiel ist und dass die Leute einfach nicht mehr vernünftig und rational handeln.
Ja. Was passiert ist, das scheint mir ja unbestritten. Die Frage ist nur noch, wer das da dafür verantwortlich ist. Die erste Instanz hat gesagt, ja, unseren Beschuldigten ist es. Wie hat das Obergericht entschieden?
Das Obergericht ist zum gleichen Schluss gekommen. In erster Linie wegen der Zeugenaussage von einem Kollegen vom Opfer, wo das einfach alles klar gesehen hat. Und eben, was sicher genauso wichtig ist, dass in der Diskussion nach der Schlägerei sogar der Name gefallen ist vom Täter, von dem Mann, der den Fussschlag gemacht hat. Vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass der Verteidiger vom Schläger, ich nenne ihn einfach mal Schläger, das in Zweifel gezogen hat. Er gesagt hat, dass der Zeuge das gar nicht richtig sehen konnte, weil es schon dunkel war mitten in der Nacht. Also er hat probiert, das in Zweifel zu ziehen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Beide Gerichtsinstanzen, das Bezirksgericht und das Obergericht, sind klar davon ausgegangen, dass man den Täter identifizieren
konnte. Was hat es für die Schwerkörperverletzung für eine Strafe gegeben?
Das Obergericht hat die Strafe sogar noch erhöht. Also ist leicht weitergegangen als Bezirksgericht. Es hat eine Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren ausgesprochen. Und von diesen 2,5 Jahren musste der Täter ein halbes Jahr absitzen. Die restlichen 2 werden bedingt aufgeschoben.
Und unseren Lehrling, das nimmt mich noch Wunder. Er ist ja selber nicht vor Gericht auftreten, aber er war Privatkläger in diesem Verfahren. Was bedeutet das überhaupt?
Ja, das ist noch eine wichtige Funktion. Das heisst, dass er wie Teil wird von dem Strafverfahren, indem du dich als Privatkläger konstituierst, das nennt man so. Also es wird dir irgendwann, wenn ein Strafverfahren läuft, wird dir als geschädigte Person einen Zettel angehabt, wollen sie sich als Privatkläger konstituieren, ja oder nein. Wenn du ja sagst, dann hast du Parteirecht. Also du bist eine Partei in diesem Verfahren. Du kannst auch eine Genugtuung verlangen, zum Beispiel. Das hat unser Opfer gemacht und auch bekommen. Also das Obergericht hat ihm den 3'000 Franken an Genugtuung zugesprochen. Du kannst dich auch anwaltlich vertreten lassen. Du kannst eine Anwältin mitnehmen in den Gerichtssaal, die auch für dich plädiert. Das ist ganz wichtig. Also, die eben sagt, wieso man soll den Täter bestrafen, dass die Beweise absolut ausreichend sind, dass man sich den Ausführungen vom Staatsanwalt anschließt und dass man eine Genugtuung fordert, oft auch noch sonst eine finanzielle Entschädigung für die Umtriebe, die man kann. Das kann man alles über eine Anwältin geltend machen im Gerichtssaal. Also man hat dann wie eine Stellung im Strafprozess. Aber es bedeutet nicht, dass du als Privatkläger musst teilnehmen an einem Prozess. Das ist nicht obligatorisch. Anders als der Beschuldigte, der muss erscheinen. Ausser es gibt ganz triftige Gründe. Also in ganz wenigen Ausnahmen kannst du einen Grund angeben, dass du nicht musst persönlich erscheinen.
Das heisst, ob unser Lehrling jetzt Privatkläger ist oder nicht, hat keinen Einfluss aufs Urteil, die 2,5 Jahre Freiheitsstrafe, die werden unabhängig von dem gesprochen.
Also wie jemand soll bestraft werden, das ist in erster Linie der Vorschlag oder der Antrag vom Staatsanwalt. Und dann haben wir da den Verteidiger, das dürfen wir nicht vergessen, das ist der Gegenpart, der wichtig, der jetzt in unserem Fall einen Freispruch verlangt hat. Und entscheiden tut schlussendlich das Gericht. Aber es sind nie die Betroffenen selber, die jetzt sagen können, wir verlangen so und so viel Strafe. Was auch in Ordnung ist. Also wir geben ja das Strafmonopol ab an die Staatsanwaltschaft und als Gegenpart, dass das auch kontradiktorisch verläuft, haben wir die Verteidigung, die ihre Sichtweise einbringt.
Unser Lehrling ist für seinen mutigen Einsatz nicht belohnt worden. Ich hoffe aber doch, dass es weiterhin Menschen gibt wie ihn, die viel Courage zeigen, wenn es nötig ist. Danke vielmals, dass du uns von diesem Fall erzählt hast, Brigitte. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast der Republik. Abonnieren Sie den Podcast, teilen Sie ihn oder schreiben Sie auch eine Bewertung. Danke vielmals. Und wir freuen uns auch immer noch über Rückmeldungen, die wir bekommen. Entweder als Sprachnachricht an 079 507 60 59. Die Nummer die steht auch im Episodenbeschreib. Dort steht auch, wie Sie uns per E-Mail erreichen können. Mein Name ist Boas Roux. Ich freue mich, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal.